PHOÖ International. Studierende und Lehrende der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich blicken über den Tellerrand und berichten von ihren Erfahrungen. Ein Podcast produziert von Maria Michelmann, Birgit Rosenauer und Christian Kogler. Herzlich willkommen zur Episode 2 des Podcast International der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich, wo wir zeigen, was die Pädagogische Hochschule Oberösterreich im Bereich der internationalen Partnerschaften so alles macht und was das den Partnerinnen und Partnern und uns an viel Gutem bringt. Und heute haben wir einen Gast, der dem Internationalen an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich schon sehr lange verbunden ist. Das ist der Thomas Petterseil. Herzlich willkommen, Thomas, bei uns da im Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen.
Ja, Thomas, was du schon lange machst, früher waren es, diese Erinnerung geht zurück an, ja, irgendwie schon sehr weit, da waren es immer so Erasmus Intensive Programs, wo du verschiedene Gäste nach Linz eingeladen hast und dann meistens zu einem Thema, das in irgendeiner Weise mit Mobile Learning, mit digitalem Lernen zu tun hat, dann eine Woche Programm gemacht hast. Und dann hat es auf einmal irgendwas gegeben, da war es zuerst eine Sommerschule oder war es immer schon eine Winterschule. Vielleicht kannst du kurz ein bisschen auch in die Geschichte gehen und sozusagen erzählen, wie alles begann.
Man merkt, ich werde richtig alt, dass schon so viele Sachen und so viele Geschichten aus der Geschichte zu erzählen sind. Begonnen hat das Ganze eigentlich wirklich tatsächlich schon sehr, sehr lange her. Das war 2005, 2006. Da haben wir an der Pädagogischen Hochschule wirklich sehr intensiv damit begonnen, Erasmus-Intensivprogramme zu machen. Die waren damals noch 2 Wochen lang und wir haben das wirklich sehr intensiv gemacht und sehr ausgiebig und zu unterschiedlichsten Themen mit unterschiedlichsten Kolleginnen und Kollegen. Und ja, da hat sich dann auch ein sehr breites Netzwerk an Partnern entwickelt und ja, eine sehr, sehr intensive und gute Zusammenarbeit mit einigen Partnerinstitutionen. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt und mittlerweile ist es jetzt eben so, dass ich vergangene Semesterferien eine Winterschool hatte, die jetzt aber nicht über Erasmus abgewickelt wurde, sondern über CEPUS. CEPUS ist ein Austauschprogramm, das primär die südosteuropäischen Länder im Fokus hat und im Vergleich zu Erasmus viel, viel kleiner ist, auch viel unbürokratischer. Und ja, ich habe da eben einen sogenannten Netzwerkantrag gestellt, ein CEPUS-Netzwerk, und habe da eben auch die finanziellen Ressourcen bekommen, heuer im Winter wieder eine Winterschool durchzuführen.
Ja, und was waren da zum Beispiel die Inhalte? Meine, wer war da und was ist passiert?
Wer war da? Wir waren insgesamt Kolleginnen und Kollegen aus 7 Ländern. Von Tschechien über Slowakei, Kroatien, Rumänien, Polen, Kosovo, jetzt habe ich irgendwen vergessen, aber es waren insgesamt mit Österreich 7 Nationen dabei, ungefähr 30 Leute insgesamt. Und wir haben so als großes Thema Social Impact of Distance Learning. Wir alle haben irgendwie die Corona-Zeit hinter uns und sind dann natürlich auch sehr geprägt von dieser Zeit, und Distance Learning ist natürlich durch diese Corona-Zeit auch sehr stark in unseren Alltag gekommen. Und mittlerweile gibt es natürlich da auch einige Forschungen dazu, was sich da irgendwie geändert hat und inwieweit es da eben auch soziale Auswirkungen aufgrund dieses Distance Learnings gibt. Und das ist eben also eigentlich ein sehr breites Thema. Und in dieser einen Woche, wo wir eben zusammenarbeiten, beschäftigen wir uns eben genau mit diesem Thema und beleuchten das aus unterschiedlichsten Perspektiven.
Und wir ist ja in diesem Zusammenhang, glaube ich, Studierende und Kolleginnen, oder?
Genau. Also es sind knapp 30 Studierende und Lehrende gewesen, eben aus insgesamt 7 Nationen. Und ja, jeder hat da so eine Präsentation gehalten, die halt vorher auch schon vorbereitet wurde gemeinsam. Und ja, es gibt halt auch immer einen sehr intensiven Austausch, sowohl inhaltlich als auch kulturell, weil natürlich auch die unterschiedlichen Länder unterschiedliche Kulturen und Erfahrungen haben.
Und gibt es da, ich meine, methodisch, wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Wie arbeitet ihr da?
Methodisch ist tatsächlich so, dass alle Studierenden Präsentationen halten und auch die Lehrenden halten Präsentationen, die vorab vorbereitet werden, meistens gemeinsam mit den Kolleginnen vor Ort. Und ja, es reisen quasi dann wirklich die ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier nach Linz an. Und es findet dann an der Hochschule im Hörsaal dann immer die finden statt, die Präsentationen. Und ja, nebenbei gibt es auch ganz bewusst viel Pausenzeit, weil halt in den Pausen auch sehr viel Austausch passiert. Und dieser Austausch ist sowohl inhaltlich als auch meiner Meinung nach kulturell sehr, sehr wichtig. Also da entstehen sehr viele Kooperationen und Freundschaften, die auch wirklich sehr lange halten. Also ich bin da auch immer wieder erstaunt und berührt, wenn dann Studierende aus ja, mir erzählen von vergangenen Jahr und vor 2 Jahren, dass die Leute immer noch in Kontakt sind und im Austausch sind.
Das ist so eine Art Mini-Konferenz, oder? Kann man sagen. Kann man sich das so ein bisschen vorstellen?
Genau. Also für alle, die irgendwie mit solchen Konferenzen vertraut sind, ja, genau so in der Art ist das.
Und tut sich das ein bisschen, also gibt es da Ergebnisse? Ich meine, das ist ja ein Thema, das ist ja höchst spannend. Ne? Ich nehme mal an, da wird ja derzeit wahrscheinlich gar nicht so wenig darüber geforscht, also Social Impact von Distance Learning. Gibt es da Ergebnisse von euch auch, die ihr irgendwo dann veröffentlicht oder irgendwo Beiträge leistet da zu irgendwelchen Dingen?
Ja, einige Studierende arbeiten tatsächlich im Rahmen ihrer Bachelor, Master oder dieses Jahr haben wir sogar Doktoratstudentin dabei gehabt. Also die arbeiten natürlich oft wirklich auch an diesem Thema und ja, publizieren das dann auch im Rahmen ihres Abschlusses. Wir als Winterschool haben jetzt nicht irgendwie eine Publikation im Sinne eines Papierwerks, wobei man auch ehrlicherweise dazu sagen muss, uns geht jetzt weniger darum, irgendwie eine wissenschaftliche Publikation zu erzeugen, sondern ja, wirklich der praktische Austausch ist uns sehr, sehr wichtig und dass auch wirklich die Studierenden sich sehr viel Inputs aus unterschiedlichsten Perspektiven mitnehmen können.
Wenn man jetzt so sagt, was ist so deine Erfahrung? Ich meine, was wäre für dich jetzt das Wichtigste, was du gelernt hast, jetzt persönlich über diesen Social Impact von Distance Learning, wo du sagst, was für dich vielleicht jetzt da relevant ist, auch in deiner Arbeit?
Für mich ein ganz zentraler Punkt ist, man muss sich, glaube ich, klar machen und bewusst sein, dass gerade wir Menschen sehr viel unserer Emotionen nonverbal ausdrücken. Ich habe letztens einmal wieder Statistik gelesen, dass irgendwie 93%, glaube ich, unserer Emotionen wir nonverbal ausdrücken. Und jetzt hat man natürlich bei Distance Learning das Problem, dass jeder irgendwie vor seinem Kastl sitzt und das sehr, sehr schwierig ist, dann nonverbale Kommunikation zu transportieren. Sprich, das muss man dann irgendwie versuchen, anderweitig zu kompensieren und so eine angenehme Lernatmosphäre zu schaffen in einem Online-Raum ist aus meiner Perspektive und meiner Erfahrung noch viel, viel schwieriger, als wie das in einem Seminarraum oder in einem Computerraum zu machen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich die große Challenge, da eine angenehme Lernatmosphäre zu schaffen. Und ganz egal, wie alt das Zielpublikum ist, das ist, glaube ich, was ganz was Wichtiges zum Lernen, dass wir uns wohlfühlen und dass dass jeder sich irgendwie wahrgenommen fühlt und nicht irgendwie nur ein dunkles Icon irgendwo am Bildschirm ist. Und da gibt es, glaube ich, nur einiges an Methoden, die wir uns aneignen können und wo wir uns ein bisschen sensibilisieren können, dass man da noch ein bisschen mehr den Fokus darauf richtet.
Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele geben, weil das wäre, denke ich, sehr interessant, weil fast alle von uns haben in irgendeiner Form jetzt ja mit Distance Learning zu tun.
Ich glaube, es ist eine gewisse Bewusstwerdung, wie man quasi ja so eine Atmosphäre schaffen kann, dass das jetzt quasi nicht ist, wie wenn man physisch in einen Seminarraum oder Hörsaal hineingeht. Da wird es wahrscheinlich auch vorher irgendwie mal ein entspanntes Gespräch geben oder eine kurze Vorstellung. Man wird nicht gleich von 0 auf 100 beginnen. Man wird vielleicht einmal warten, bis da, dass alle irgendwie sich niedergelassen haben und ihr Zeugs beieinander haben und so weiter. Das sind lauter so Dinge, die hat man natürlich online nicht. Und ja, darauf Acht zu geben und sensibel zu sein, genau dafür ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt und auch vielleicht eine gewisse Entspanntheit und Lockerheit zu erzeugen, indem man einfach auch vielleicht einmal wirklich 5 Minuten, 10 Minuten vorher mal da ist und den Raum irgendwie angenehm fühlt oder eine Willkommensmusik hat im Hintergrund oder was auch immer, dass es halt ein bisschen entspannter beginnt, als wenn man da gleich von 0 auf 100 die Lehrveranstaltung startet.
Es werden ja auch die Hintergrundmöglichkeiten laufend verbessert. Also ich habe jetzt mich entschieden, so ein relativ angenehmes Blau als Hintergrund zu nehmen, weil Hintergrund soll ja eigentlich nie ablenken und aber auch nicht sozusagen, finde ich halt, oft ist das sehr nicht ansprechend, sagen wir mal so, wenn die Leute halt irgendwo sind. Und das, ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man sagt, man schaut ein bisschen so, wie ist das Bild gestaltet, das man da dann sieht.
Spannender Aspekt, wobei auch das natürlich Information ist. Also wenn ich jetzt ein Video eingeschaltet habe, transferiere ich natürlich da auch Informationen. Und wenn hinter mir, sage ich jetzt mal, das Chaos ist oder die Kinder herumlaufen oder ein sauber gestaltetes Bücherregal ist oder Tafel oder was auch immer, das sind natürlich Informationen, die ich auch wiederum weitergebe, wo ich auch Stimmung damit mache. Aber natürlich soll es auch nicht zu so sehr ablenken, weil ja, es geht natürlich auch irgendwie um den Inhalt. Ich habe halt irgendwie so die Erfahrung gemacht, es wird sehr, sehr intensiv inhaltlich gearbeitet, aber sehr wenig darauf geachtet, irgendwie eine angenehme Lernatmosphäre zu schaffen. Und wenn jeder irgendwie so alleine vor dem Computer sitzt, ist es sowieso schon mal ein bisschen, ja, nicht sehr wohlig, und man kann sich irgendwie schwer austauschen. Diese Möglichkeit, mal kurz was nachzufragen und so, das ist eh schon viel, viel weniger gegeben als wie im physischen Kontakt.
Ich meine, von der,
Und
ja, Entschuldigung.
nein, und so gesehen, glaube ich, ist wirklich ganz, ganz wichtig, sich das bewusst zu machen, wie kann ich als Vortragender mir eine Umgebung schaffen, die angenehm und passend ist. Aber wie kann man es natürlich auch, kann man es auch für die Lernenden, für die Studierenden machen?
Ja, ich habe jetzt nur eben zuerst gedacht, für mich ist es ganz schwierig, wenn ich jetzt auf der unterrichtenden Seite bin, ja, wenn ich dann nur so in Blackboxes schaue, wenn dort 20 oder 30 Blackboxes sind, weil keiner die Kamera eingeschaltet hat. Ich meine, ich kann es natürlich verstehen, das ist zum Teil schwierig, es ist zum Teil sind Situationen, die man nicht zeigen will und so weiter. Aber es ist so, also das Unterrichten finde ich da extrem schwierig, wenn ich kein Gegenüber habe. Also das ich jetzt sehe, das nehme ich, boah, weiß nicht, wie es dir da geht.
Ja, das sind alles Informationen natürlich und so ist irgendwie Kommunikation und das ist das, was ich zuerst irgendwie meinte. Wenn man hinten ein Bücherregal sieht oder eine weiße Wand oder einen blauen Bildschirm oder was auch immer, das ist auch ein Teil der Atmosphäre. Ob jetzt die Studierenden die Kamera eingeschaltet haben oder nicht, da gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen. Jede Information, die man sich da irgendwie austauscht, macht es wahrscheinlich etwas einfacher, sich da irgendwie wohlzufühlen. Aber wie du richtig sagst, es gibt natürlich Situationen, wo man sagt, da kann man oder möchte man jetzt eine Kamera nicht einschalten. Wichtig ist, glaube ich, darüber offen zu sprechen und auch beide Seiten zu sehen. Wie gesagt, ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, die Kameras sollen alle, also alle Studierenden sollen die Kameras einschalten. Es gibt aber auch wieder Kollegen, denen das nicht so wichtig ist. Drüber reden ist, glaube ich, auch schon mal ein wichtiger Punkt, um eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen.
Ich habe das Gefühl, dass von der technischen Seite tut sich da einiges. Ich habe das Gefühl, dass das schon diskutiert wird von den Providern, die solche Systeme anbieten. Vielleicht noch zum Abschluss von der internationalen Seite. Was gibt es da irgendwelche Erfahrungen aus anderen Ländern, die irgendwie für dich neu waren oder die wir jetzt zum Beispiel noch gar nicht erwähnt haben?
Du meinst jetzt Richtung Distance Learning?
Zum Thema natürlich, ja.
Ja. Auch ganz unterschiedlich. Ich meine, wir sind alle irgendwie in diese Corona-Geschichte hineingestolpert oder hineingeworfen worden. Und da haben wir natürlich alle mal sehr geschluckt und ein bisschen Zeit gebraucht, um uns da irgendwie wohl oder das irgendwie uns anzupassen. Natürlich gibt es Länder, die von der Geschichte her schon viel, viel länger auf Distance Learning fokussiert sind und das viel länger schon implementiert haben, auch schon vor Corona. Aber die Länder, die jetzt da bei diesem Netzwerk drinnen sind, sind natürlich Länder, die von der Lernstruktur her uns sehr ähnlich sind. Also so gesehen ist jetzt da niemand dabei, der jetzt ein Pionier ist und sagt, wir machen das schon seit 50 Jahren. Sondern die sind, also da sind wir eigentlich alle im selben Boot, mehr oder weniger. Allerdings, und das ist auch wieder das Spannende, die Kolleginnen und Kollegen sind teilweise aus unterschiedlichen Bereichen. Und ein Klassiker, den ich da immer wieder zitiere, und Christian, du kennst die Andrea auch sehr, sehr gut. Die Andrea aus Cluj, die arbeitet natürlich sehr intensiv im Special Education Bereich und hat natürlich dann noch einmal immer ganz spannende und interessante Perspektiven. Und das ist auch für mich immer eine sehr bereichernde Sache, da mit Andrea zusammenzusitzen und einfach auch die Perspektive gerade aus dem Special Education Bereich zu hören.
Ja, das stimmt. Also Cluj bringt ja bei uns bei der Edit, bei einem anderen Projekt, das wir haben beim Internationalen, auch immer viel ein durch den Marian, der ja sozusagen sich viel mit Sehbehinderungen befasst, weil er selbst auch eine hat. Und das natürlich ein ganz anderer Blick auf die Dinge ist und beim Distance Learning natürlich auch nicht unwichtig ist, wie gehe ich damit um, dass jemand zum Beispiel schlecht oder nicht hört oder schlecht oder nicht sieht. Ne? Also das hat ja völlig andere Herausforderungen wieder dann, dass man solche Dinge dann auch sozusagen accessible macht, ja, wie auch das Online-Learning. Ne?
Ganz genau, also die Erfahrungen also sind einfach oft ganz anders, weil die natürlich andere Perspektiven haben und so gesehen, also ich meine, wir beide, glaube ich, schätzen die Kollegen und Kolleginnen aus Cluj sehr und auch da gibt es ja schon eine jahrzehntelange, muss man sagen, Partnerschaft und das ist also für mich immer sehr, sehr spannend. Aber es ist natürlich auch, keine Ahnung, die Kollegen von Rijeka, die mehr einen technischen Fokus haben. Auch das ist immer sehr, sehr spannend, auch da von denen Neues zu hören. Also ja, jeder arbeitet so ein bisschen in unterschiedlichen Bereichen und insgesamt gibt es dann wirklich eine sehr bunte und bereichernde Mischung.
Ja, vielen Dank, Thomas. Ich glaube, es war schon ein kurzer Überblick über die Winterschool. Was ist als nächstes geplant? Gibt es da schon Überlegungen, Planungen?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir hoffen, dass wir das auch nächstes Jahr wieder machen können. Also das ist jetzt das zweite Mal, dass wir das hatten. Und es geht einmal, ja, oder wir hoffen, dass wir nächstes Jahr auch die Finanzmittel bekommen. Beziehungsweise also ein bisschen ein Spin-off, der entstanden ist. Wir möchten dann im Sommer, also diesen Sommer, wahrscheinlich im Juli, tatsächlich ein Erasmus Blended Intensive Program zum Thema KI in der Bildung machen, also Artificial Intelligence in Education. Das ist so sehr klar geworden in dieser Winterschool, dass eigentlich dieses Thema auch sehr, sehr präsent ist und wichtig ist. Und da ist dann wirklich auch die konkrete Idee dazu entstanden, ein Blended Intensive Program, also ein Erasmus-Programm zu diesem Thema im Juli zu gestalten.
Ja, da freuen wir uns natürlich dann auch drauf, wieder zu sprechen im Rahmen dieses Podcasts. Vielleicht schaffen wir es dann auch irgendwie, das dann, Juli ist natürlich ein bisschen eine schwierige Zeit bei mir, weil ich da zum Teil nicht da bin, aber irgendwie sollen wir das hinkriegen, dass vielleicht wir schon etwas aufnehmen können, während das Intensive-Programm dann hier bei uns läuft. Ja, vielen Dank, Thomas, fürs Dabeisein da bei der Episode 2 und wir freuen uns auf zukünftige Beiträge. Und vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein.
Herzlichen Dank.
Das war PHOÖ International. Abonniere und sei dabei.